Herr Bischof, wie beurteilen Sie das Rundschreiben aus dem Vatikan?
Ja, ich freue mich zunächst einmal darüber, dass das Rundschreiben im Grunde ja wirklich die Leitlinien bestätigt, die wir von der Deutschen Bischofskonferenz im vergangenen Sommer erlassen haben. Also das heißt die überarbeiteten Leitlinien. Und insofern sind die beiden Papiere nun wirklich ganz kompatibel.
Heißt das denn, die deutsche Kirche hat schon alle ihre Hausaufgaben gemacht oder gibt es irgendwo noch einen Punkt, wo sie im Umgang mit Missbrauchsfällen noch nachrüsten müsste?
Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nicht, dass wir nachrüsten müssten auf der Grundlage des neuen Rundschreibens der Glaubenskongregation. Aber die Hausaufgaben gemacht, das wäre natürlich jetzt zu vollmundig gesagt, denn das eine sind die Leitlinien, das andere ist etwa die Präventionsrahmenordnung, das sind die Papiere, die natürlich bindenden Charakter haben. Auf der anderen Seite geht es aber darum, das nun wirklich in die Tat umzusetzen an den verschiedenen Stellen des kirchlichen Lebens. Und da sind wir dabei und das muss natürlich auch nach einer gewissen Zeit evaluiert werden. Da muss man schauen, ist das wirklich auch vom Papier in die Tat umgesetzt worden? Und das sind sozusagen die Hausaufgaben, die bleiben.
Wo gibt es denn aus Ihrer Sicht einen Punkt, wo es noch am meisten hakt, sozusagen?
Ja, natürlich ist für uns in Deutschland die Frage der materiellen Anerkennung ein Punkt, der ja auch in den letzten Wochen und Monaten heftig diskutiert war. Es ist ja so, dass wir eine zentrale Koordinierungsstelle eingerichtet haben, wo die Missbrauchsbeauftragten der einzelnen Bistümer Anträge, die gestellt werden, etwa für materielle Hilfen, sei es für Therapien oder im Sinne einer einmaligen Zahlung eingehen. Da werden dann Empfehlungen ausgesprochen. Das ist zum Beispiel eine Arbeit, die jetzt angelaufen ist und da gehen die Anträge ein und das muss natürlich sehr sorgfältig auch bedacht und angeschaut werden von den Fachleuten. Das ist zum Beispiel eine der Dinge, die wirklich jetzt auch viel Kräfte zurzeit bindet. Das andere ist der Punkt, wir haben uns ja noch vorgenommen, eine wissenschaftliche Aufarbeitung vorzunehmen, sowohl aus forensisch-psychiatrischer Sicht, aber auch aus kriminologischer Sicht. Nicht nur um zurückzublicken, wie konnte es zu diesen Untaten kommen, sondern auch um aus dem Blick zurück Hilfen zu finden für die Prävention. Zu sagen, wie kann man sozusagen die Ausbildung verbessern, welche Strukturen müssen vielleicht noch mehr so präzisiert werden, dass Missbrauch verhindert werden kann und was kann in dieser Richtung helfen. Das ist zum Beispiel ein großer Punkt, der jetzt noch aussteht, aber wo wir ja mit Forschern im Gespräch sind und ich gehe mal davon aus, die eine Hälfte des Projekts ist schon angelaufen, dass auch die zweite Hälfte jetzt vor dem Sommer noch beginnt.
Stichwort Missbrauchsprävention. Das Vatikanpapier fordert dazu auf, in den Priesterseminaren, den Priesteramtskandidaten während ihrer Ausbildung, den Wert des Zölibats, der Keuschheit, der geistlichen Vaterschaft nahezubringen. Aber eine Art Unterricht in Missbrauchsprävention ist das doch nicht.
Das ist jetzt hier so explizit nicht genannt, aber das ist doch ausgedrückt in dem Teil, wo es um die Begleitung der Priester geht, wo es insgesamt um die Bewusstseinsbildung geht. Ich glaube, das Papier nimmt noch einmal den Fokus, und das finde ich auch richtig, auf die Persönlichkeitsbildung selbst und nicht nur darauf, dass man irgendwelche Informationen und Kenntnisse weitergibt. Das würde ich mal sagen, ist gewissermaßen eigentlich vorausgesetzt und insofern auch enthalten. Aber es wird natürlich auch deutlich gemacht, dass da, wo in den Diözesanenordnungen entsprechende sozusagen Hinweise und Elemente fehlen, dass auch noch eingefügt wird.
Das Vatikanrundschreiben fordert dazu auf, ich zitiere, mit den zuständigen staatlichen Stellen unter Beachtung der jeweiligen Kompetenzen zusammenzuarbeiten. Weiter Zitat, insbesondere sind die staatlichen Rechtsvorschriften bezüglich einer Anzeigepflicht für solche Verbrechen immer zu beachten. Ist das denn jetzt eine Akzentverschiebung? Lieber doch immer anzeigen, fast schon eine Verpflichtung zur automatischen Anzeige?
Zunächst mal bin ich sehr froh, dass in diesem Rundschreiben das sehr klar ausgedrückt ist, dass hier nicht die Kirche einen Rechtsraum für sich reklamiert, der unabhängig ist vom staatlichen Rechtsbereich. Das hat ja nun auch die heftigen Diskussionen verursacht bei uns im vergangenen Jahr, auch von Seiten der Justizministerin, dass Rom selber klarstellt, bitte, es ist eindeutig und in jedem Fall die staatliche Gesetzgebung zu beachten und entsprechend der Kompetenzen zu kooperieren. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt und bin auch dankbar, dass das in aller Klarheit in diesem Rundschreiben ausgedrückt ist. Natürlich sind die länderspezifischen Vorgaben zu beachten. Ich verstehe das Rundschreiben nicht so, dass es den Akzent hin verschiebt auf eine Anzeigenpflicht, sondern sagt, da wo sie besteht, da ist sie zu beachten. Und wir haben in unseren Leitlinien in Deutschland ja auch klar gesagt, faktisch im Grunde ist sozusagen immer auch sind die staatlichen Stellen zu benachrichtigen. Es gibt Ausnahmesituationen, die ausgelöst werden durch die Opfer, durch die mutmaßlichen Opfer. Wenn die darum bitten und das unter bestimmten Bedingungen, das auch rechtlich möglich ist und das entsprechend dokumentiert ist, dann kann es diese Ausnahmen geben. Also insofern gibt es bei uns auch, sage ich mal, die Dynamik hin, wann immer es geht, natürlich auch zu informieren.
Letzte Frage, Benedikt XVI. Besucht Deutschland im September. Sollte er sich im Rahmen des Besuchs auch mit Missbrauchsopfern treffen?
Also das will ich natürlich der Entscheidung des Papstes überlassen. Er hat ja gezeigt bei verschiedenen Besuchen in England, auf Malta, dass er davor, in den Vereinigten Staaten, dass er keine Angst davor hat, dass er das tut und dass das natürlich auch eine positive Wirkung in die Öffentlichkeit gegeben hat, um deutlich zu machen, der Papst stellt sich sozusagen Auge in Auge mit dieser Problematik und den Menschen, die Opfer geworden sind. Also insofern ist das natürlich immer ein sehr positives Signal auch gewesen.
Würden Sie ihm dazu raten in Deutschland?
Wenn der Zeitplan des Papstes das zulässt, meine ich, wäre das eine gute Gelegenheit, aber ich würde sozusagen nicht dazu nötigen, weil, glaube ich, auch bei verschiedenen Besuchen ja deutlich geworden ist, der Papst scheut diese Begegnung nicht, er muss da nichts beweisen. Also insofern, glaube ich, würde das dem Besuch insgesamt keinen Abbruch tun, wenn es eine solche Begegnung nicht gäbe.